Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Andrea Schwietzer. Liebe ist, das Feuer immer wieder neu zu entfachen. Liebe ist, Ihre Stimme zu hören. Liebe ist das Geräusch seines Schlüssels im Türschloss. Liebe ist manchmal endloses Warten. Liebe ist geteilt, am schönsten und so weiter und so fort. Sie kennt den Kult-Cartoon mit den knappen Botschaften. Doch Liebe ist noch viel mehr als die verliebten Weisheiten eines niedlichen Comic-Pärchens. Liebe ist mit großen Fragen verbunden, zum Beispiel, hat die Ehe eine Zukunft? Wie kann das sexuelle Begehren in der Partnerschaft erhalten bleiben? Sind Menschen monogam? Fragen, mit denen sich der Zukunftsforscher Matthias Hawkes in seinem neuen Buch auseinandergesetzt hat, Future Love, die Zukunft von Liebe, Sex und Familie. Matthias Hawkes ist heute mein Gast. Herzlich willkommen bei Klassik à la carte.
Hallo, guten Morgen.
Herr Hawkes, Sie waren selbst als Comiczeichner tätig. Wenn Sie jetzt den Satz vollenden müssten, wie würde er weitergehen? Liebe ist?
Ja, ich glaube, das große Rätsel, das große Geheimnis unserer Zeit, und deshalb hat mich das eben auch aus der Sicht der Zukunftsforschung, die sich ja normalerweise immer mit Technologie beschäftigt oder mit Ökonomie, hat mich das sehr interessiert, ob man da überhaupt Aussagen drüber machen kann, über die Zukunft der Liebe.
Wie kann man denn Aussagen machen? Wie kann man die Zukunft der Liebe vorhersagen? Wissenschaftlich auch.
Ja, das Erstaunliche ist, ich bin irgendwann mal drauf gekommen, wir beschäftigen uns ja in der seriösen Zukunftsforschung, die ja letztendlich von Modellen handelt, von der Frage, wie Evolutionen stattfinden, gesellschaftliche, kulturelle, soziale, auch technologische Evolution, bin ich drauf gekommen, dass man ausgerechnet das scheinbar Unberechenbare ganz gut voraussagen kann. Es gibt in Amerika ein Ehepaar, das Ehepaar Gottman, und die machen seit vielen Jahren, seit 25 Jahren ein Eheprognose oder ein Beziehungsprognosetest, da können Sie mit Ihrem Partner hingehen und werden gebeten, 20 Minuten in einem ganz normalen Zimmer über Ihre Belange, Ihre Beziehung zu sprechen. Und dann wird nach einem emotionalen Aussagesystem sekundengenau berechnet, was passiert zwischen diesen beiden Paaren. Und da gibt es eine Liste von Humor, was das Positivste ist. Gemeinsam lachen ist immer sehr verbindend, bis zur Verachtung. Und wenn man Verachtung für den Partner empfindet, dann ist die Beziehung eigentlich nicht zu retten. Und es gibt aber noch 25 verschiedene andere emotionale Übertragungen dazwischen. Und die können zu 90% sicher voraussagen, ob diese Beziehung in 5 Jahren noch existieren wird. Und das hat mich sehr fasziniert, dass ausgerechnet das, wo man denkt, ja, das ist alles Zufall, das kann man gar nicht so aussagen, dass das so predictable ist. Und dann habe ich mich vor 5 Jahren schon entschlossen, dieses Buch zu schreiben und auf die Spur, ja, letztendlich dieses Systems der Liebe zu gehen. Und das, was dabei herausgekommen ist, ist eben auch der Versuch, über etwas sehr Romantisches durchaus auch rational zu schreiben.
Dazu gleich mehr mit Matthias Hawkes, 1955 in Düsseldorf geboren, aufgewachsen in Kiel und Frankfurt, Journalist, ehemals könnte man sagen, und Comiczeichner, Science-Fiction-Autor und dann eben Trendforscher. Vor rund 20 Jahren hat er das Zukunftsinstitut gegründet, berät seither Unternehmen und Institutionen, hält Vorträge, wagt Prognosen. Klassik à la carte auf NDR Kultur, heute mit Liebesgeflüster. Ein Geflüster, das seit Anbeginn der Menschheit zu hören ist, so ähnlich sagt es der Zukunftsforscher und Publizist Matthias Hawkes. Future Love heißt Ihr neues Buch, Herr Hawkes, und darin durchleuchten Sie die Geschichte und die Gegenwart in Bezug auf Liebe und Beziehungen, um dann entsprechende Zukunftsszenarien zu entwickeln. Denn Sie sagen, von Antworten auf Fragen rund um Liebe, Sex und Familie hängt unsere Zukunft ungleich mehr ab als vom automatischen Autofahren zum Beispiel, der künstlichen Intelligenz-App oder der digitalen Vernetzung unserer Küchengeräte. Wie kommen Sie auf diese These?
Naja, Liebe ist natürlich eine Zukunftskraft. Wenn die Menschen nicht mehr lieben, dann wird sowohl unsere Gesellschaft zerstört, als auch wir werden uns nicht mehr fortpflanzen. Gut, man könnte jetzt sagen, dann wachsen unsere Kinder in Reagenzgläsern auf, aber das wird, glaube ich, nicht die Lösung sein, weil letztendlich dieses emotionale Bindungssystem zwischen Menschen, das zwischen Mann und Frau existiert, natürlich auch darüber hinausgeht. Es ist ja auch das, was die Gesellschaft zusammenhält. Auch Freundschaft ist ja im gewissen Sinne ein Stück weit Liebe, und die Sexualität ist natürlich auch eine der großen, ja, Leidenschaften, die Menschen haben. Also Liebe ist das, was uns lebendig hält, was uns überhaupt auch Lebenssinn gibt, was uns über uns selbst hinaustreibt. Und auf der anderen Seite ist sie natürlich auch die Kraft, die uns zerstören kann, die uns sehr, sehr traurig machen kann. Ja, auch das Leben kann auch vergehen, wenn man unglücklich liebt.
Aber wieso muss man über die Liebe forschen in der Zukunft? Ergibt sich das nicht einfach alles ganz von selbst?
Ja, vielleicht. Also man muss ja nicht. Ich habe ja nur mal versucht, das zu tun, was ich normalerweise auch als Zukunftsforscher mache, quasi in einer geistigen Vorwärtsbewegung aus der Zukunft heraus die Gegenwart befragen. Also zu fragen, was könnte sein? Wie könnten wir uns anpassen an dieses gigantische Dilemma, was ja in der Neuzeit nicht einfacher geworden ist? Also wenn man sich mal die Liebeskultur heute anschaut, das ist ja teilweise grauenhaft, da füllt dann ein Mensch wie Mario Barth ganze Sportstadien mit zynischen Witzen darüber, dass zwischen Mann und Frau nichts mehr funktioniert. Das Buch Generation beziehungsunfähig ist ein Bestseller geworden und ich selber, das kennt man ja auch in seinem eigenen Umkreis, ich kenne ja natürlich eine ganze Menge Menschen, die auch unglaublich liebesunglücklich sind und resigniert und zynisch über das, was eigentlich das Leben auch reich macht. Und insofern kann natürlich auch eine Krise der Liebe geben. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass seit Erich Fromm in den 60er Jahren die Kunst der Liebe geschrieben hat, eigentlich kaum ein Buch erschienen ist, das über die Liebe als Gesamtheitsphänomen etwas sagt. Es gibt unendlich viel Ratgeber, aber die richten sich eben nur immer auf Teilbereiche. Ja? Wie kriegt man es besser hin und besseren Sex? Und das war mir alles nicht genug, weil ich glaube, dieses komplexe System kann man nur verstehen, wenn man von ganz verschiedenen Seiten herangeht. Also ich bin ja ein ganzheitlicher Zukunftsforscher und da geht es dann auch um so Dinge wie Spieltheorie, Systemtheorie, aber natürlich auch Evolutionspsychologie. Wie entstehen unsere Gefühle? Wie sind sie denn in der Vergangenheit entstanden? Das finde ich ungeheuer spannend.
Wie ist denn Liebe entstanden? Wieso lieben wir?
Ja, es ist einfach eine ganz lapidare Vorstellung, kann man sich da machen. Was müsste eine Spezies an Kommunikation haben, die ganz, ganz unreife Säuglinge gebärt? Ja, unsere Kinder sind ja vollkommen unfertig. Die brauchen ja 2, 3, 5, 10, inzwischen wahrscheinlich 50 Jahre unendliche Zuwendungen. Und man kann es im Grunde genommen, das ist die Theorie oder das Ergebnis der Forschung von Helen Fischer, die bekannteste Liebesanthropologin der Welt ist. Und die ist dem auf die Spur gegangen, hat gesagt, die romantische Liebe, wie wir sie kennen, die gibt's auch schon in der Urzeit. Und wir können ja die Urzeit zum Teil auch in den heutigen Jäger- und Sammlergesellschaften, die es noch gibt, studieren. Und da gibt es überall dieses Phänomen des Verknalltseins, dieser unglaublichen Energetisierung, die man ja dechiffrieren kann chemisch. Also Verliebtsein ist ja eine absolute Drogenverseuchung. Unglaublich, das kriegt man ja nicht wieder los. Reines Heroin, also das ist Dopamin, heißt diese Substanz, die beim Verlieben freigesetzt wird. Und die entstand im Werdegang des Menschen aus der Urzeit, damit zwei Menschen für ungefähr 4 Jahre zusammenbleiben. Weil mit 4 Jahren hat man dann das Kind, das konnte dann laufen, an den Stamm abgegeben und dort wurde es weiter erzogen. Und das ist eigentlich das Dilemma, weil wir leben heute in einer Welt, in der wir sehr viel älter werden, in dem wir auch unsere Beziehung nicht nur auf eine Kindgeburt beziehen. Und deshalb müssen wir im Grunde genommen das kulturell neu erfinden, die Liebe neu erfinden. Wir müssen sie adaptiv anpassen an die heutige Zeit. Aber ursprünglich ist sie empfunden als eine Art Bindeglied, ja, so wie eine Art Leim. Ein Motivationssystem steht dahinter, was uns ungeheuer stark miteinander verbindet.
Also es geht auch um die Fortpflanzung in erster Linie. Aber Liebe ist auch ein Gefühl, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, das uns mit der Welt verbindet. Also durch die Liebe wollen wir gesehen werden sozusagen. Wie werden wir denn dank der Liebe gesehen?
Ja, Liebe ist ja das Einzige, wie wir uns überhaupt konstruieren können. Also als Menschen überhaupt eine Identität bekommen. Wenn Kinder nicht gesehen werden, also wenn es niemanden mit dem liebenden Blick gibt, der Mutter oder auch des Vaters, dann sterben sie. Also wir sind praktisch völlig liebensunfähig, wenn wir nicht wahrgenommen werden. Und das ist ja gleichzeitig auch der Schlüssel zu all diesen schrecklichen Dingen, die wir heute erleben, diesem Hass im Internet, diesen populistischen Bewegungen. Das hat ja ganz viel damit zu tun, dass es Menschen gibt, die das Gefühl haben, wir werden nicht wahrgenommen, wir werden nicht geschätzt, wir werden nicht gewollt. Und da sieht man, wie existenziell dieses Gefühl für den Menschen ist. Und wie wir uns letztendlich in unserer Identität, in unserem ganzen Sein durch Liebe erst bewegen können. Und gleichzeitig entsteht natürlich durch Liebe, durch Zuneigung, durch Empathie das Gewebe des Sozialen. Also das, worauf letztendlich unsere Kultur beruht. Wenn wir nicht miteinander kooperieren, dann werden wir irgendwann in den großen Bürgerkrieg abgleiten, was ja viele Menschen fürchten. Aber eben, Gott sei Dank, es ist quasi dieses Liebesmodul ja sehr tief in uns eingebaut. So schnell geht das nicht weg. Wir müssen es nur gewissermaßen auch, ja, wir brauchen eine höhere Liebesintelligenz in einer Gesellschaft, in der wir natürlich auch viel mehr Freiheiten haben und auch viel mehr Bedürfnisse. Ja. Wir erwarten ja auch alles von einem Partner. Die romantische Liebe ist ja so etwas wie ein Religionsersatz geworden.
Zu Gast ein Tango-Tänzer, könnte man sagen. Zumindest tanzen Sie Tango, Herr Horks. Und Sie empfehlen es weiter, denn Tanzen kann eine Liebesbeziehung mehrfach beleben. wie Sie aus eigener Erfahrung wissen.
Ja, im Tango bin ich noch ein Stümper, aber ich kann inzwischen ein bisschen Salsa. Und in meinem Alter, also jenseits der 60, das neu zu lernen, ist schon spannend und ist aber genau auch das Richtige. Und es sagt auch ganz viel über die Liebe. Wir haben in unserem Bekanntenkreis festgestellt, meine Frau und ich, dass ganz viele Frauen unglaublich gerne mit den Männern tanzen gehen würden und die immer sagen, nein, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich finde das furchtbar. Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Generationsfrage. Ich komme ja aus der 68er-Generation und für uns war die Tanzstunde immer so steif und gekünstelt und unangenehm. Mhm. Aber wenn man dem Körper quasi so seine eigene Bewegungssehnsucht zulässt, nicht? Also wenn man auch den Kopf mal gehen lässt und in den Körper hineingeht, das setzt wieder ungeheure Energien frei und das setzt eben auch diese super Dopamine frei, die in der Liebe eine ganz große Rolle spielen. Das habe ich jedenfalls als Erfahrung gemacht. Tanzen lernen mit dem Partner macht ein Stück weit lebenslang glücklich.
Sagt Trendforscher Matthias Hawks hier in Klassik à la carte. Wir sprechen über die Liebe und wie wir Menschen in Zukunft lieben werden. Denn dass wir uns darüber Gedanken machen sollten, scheint logisch. Immerhin sprechen Sie, Herr Hawks, und Sie haben es bereits erwähnt, von einem gewaltigen Liebesdilemma, in dem die Menschheit gerade steckt. Wie sieht dieses Dilemma aus?
Also im Kern geht es darum, dass dieses überwältigende Gefühl, was in uns herrscht, so kann man das schon, glaube ich, auch sagen, also als Bedürfnis zumindest herrscht, sich in einen Menschen zu verlieben und dadurch sich auch ein Stück weit selbst zu transzendieren, auf moderne Verhältnisse stößt. Und die modernen Verhältnisse sind halt die Individualisierung. Also wir sind sehr eigen geworden, wir wollen unser eigenes Leben und gleichzeitig erwarten wir vom Partner so viel wie noch nie früher. Es soll also lebenslang intensiven Sex geben, auf jeden Fall. Das ist eine Bedingung. Mangelnder Sex ist ganz oft ein Scheidungsgrund. Man will aber auch den Partner als tiefen Freund und Verbündeten. Man will ganz aneinander kuscheln. Und das alles gleichzeitig unter einen Hut zu kriegen. Man will Kinder miteinander und das soll auch noch stressfrei gehen. Da entsteht ein Überanspruch an Liebe und Beziehung in einem Gesamtpaket gewissermaßen. Und ich bin eben nicht der Meinung, dass wir darauf reagieren können, indem wir sagen, naja, begnüge dich. Also so ein bisschen wie unsere Eltern, Großelterngeneration, die haben ja auch gesagt, man muss so rational sein. Und die Gefühle gehen halt vorbei und dann klebt man so ein bisschen aneinander. Das wird auch der Liebe nicht gerecht, weil die will ja ihr eigenes Recht. Die will ja auch blühen, sie will ja sich entwickeln, sie will gedeihen. Deshalb brauchen wir neue psychologische Techniken.
Das Problem könnte aber auch die Rollenverteilung sein, die ja ganz lange Zeit klar war, ja auch gewollt war. Also der Mann ging zur Arbeit, die Frau blieb zu Hause. Sie haben das angesprochen, die Generation von vor, ich sag jetzt mal 50, 60 Jahren. Das ist heute häufig nicht mehr so klar oder beziehungsweise auch nicht mehr so gewünscht. Also man möchte ja diese Rollenverteilung so nicht mehr. Aber was ist denn das Problem heute? Wir versuchen, eine neue Rollenverteilung zu finden, aber können sie nicht einhalten?
Nein, das glaube ich nicht, dass das Problem ist, weil Paare, die eine höhere Rollenvarianz haben, also wo diese traditionellen Rollen nicht da sind, die lieben sich wahrscheinlich sogar mehr und vielfältiger. Es war ja eben so, dass in der vergangenen Liebeskultur nach dem Zweiten Weltkrieg diese Rollenteilung vor allen Dingen eine Ordnung der Lebenserhaltung, also es war letztendlich war die Ehe ein ökonomischer Verein zur Kindererziehung und zur Haushaltsführung. Mhm. Und darin entstanden eben auch fürchterliche Resignationen und ich glaube auch tiefes Unglück. Also ich kenne, es ist ja immer die Rede davon, früher waren alle Ehen viel glücklicher. Ich halte das für völlig falsch. Aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, aber auch aus der Sozialforschung wissen wir, dass die Depression bei Frauen früher epidemische Ausmaße hatte und dass Männer wie Tyrannen geherrscht haben. Ich glaube, dass wir heute aber eine Individualisierung erst halb vollendet haben. Also Leo Tolstoi hat mal das Anna Karenina-Prinzip definiert. Der erste Satz von Anna Karenina heißt, jede glückliche Familie ist gleich, während jede unglückliche Familie äußerst verschieden ist. Und ich glaube, heute ist genau umgekehrt. Jedes glückliche Paar, jede glückliche Familie muss einen ganz eigenen Weg finden, um die eigenen Persönlichkeiten auf richtige, fühlbare Weise zusammenzubringen. Also glückliche Paare, wie ich sie kenne, sind sehr, sehr verschieden. Manchmal sind sie arbeitsteilig, weil beide das eben auch so wollen und weil es auch vielleicht für sie passt. Ja? Und andere sind eben sehr gleich und sehr dynamisch und sind Coworking Couples, wie ich das auch mit meiner Frau bin. Also die Liebesvielfalt ist hoch geworden und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Nicht? Also wir müssen unseren eigenen Weg finden, weil Menschen eben verschieden sind. Und das Problem ist, dass wir oft eher noch den Normen hinterherrennen und zwar jetzt den neuen Normen. Nicht? Zum Beispiel absolute Gleichheit ist auch eine Norm. Also wir müssen einfach ein Ja sagen zu dem ganz persönlichen Weg, den jedes liebende Paar vor sich hat. Und manchmal ist dieser Weg vielleicht kurz. Also ich schlage in dem Buch ja auch vor, dass wir ehrlicher mit unseren Kontrakten umgehen, dass wir dieses lebenslang, das ist vielleicht auch, ich finde das sogar ein bisschen unromantisch, zu sagen, also es muss auf jeden Fall lebenslang sein und ich weiß das ganz sicher, wir wollen das natürlich alle, aber wir sollten auch verstehen, dass es ein tastender Weg ist, dass Liebe immer wieder erneuert werden muss durch Tätigkeit, durch Selbstveränderung und das ist der eigentliche Kern. Also die Liebe scheitert ganz oft am Mangel an Selbstliebe des Einzelnen. Und insofern argumentiere ich genau andersherum als das, was die meisten Menschen sagen, ja immer, es gibt zu viel Egoismus zwischen Menschen und deshalb scheitert Liebe. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es gibt zu wenig Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Man kann sich nur gegenseitig lieben, wenn der Einzelne sich selbst liebt, sich selbst akzeptiert.
Zurück in die Zukunft mit Matthias Hawkes. Er ist Trendforscher, Begründer des Zukunftsinstituts und Bestsellerautor. Und er wagt in Future Love einen Blick in die Kristallkugel. Sie entwerfen in Ihrem Buch drei mögliche Liebesszenarien, dazu gleich mehr. Zuerst einige allgemeine Fragen, die Sie eben in Future Love auch beantworten. Zum Beispiel das, was wir uns ja auch fragen, hat die Ehe eine Zukunft?
Das klassische Modell unserer heutigen Partnerkultur ist ja serielle Monogamie. Also bis ungefähr 35 des Lebens hat man im Durchschnitt, wenn man in einer Großstadt wohnt heute, das können wir eben schön in der Trendforschung auch alles messen, hat man im Durchschnitt 9,5 Partner oder Beziehungen. Ja. Also letztendlich ist Beziehung immer die Begegnung mit einem anderen Menschen, die einen selbst verändert. Und dann legt man sich meistens doch noch auf einen Lebenspartner fest. Und diese serielle Monogamie kann aber so stressreich werden, dass man sich darin verirrt, dass man ganz viele polygamische Versuche startet, die einen dann auch unglücklich machen. Und dann gibt es so ein Reset. Dann gibt es eben Menschen, die sagen, so, jetzt werde ich mein ganzes Leben lang nur einer einzigen Person treu sein. Das löst aber das Problem nicht.
Ist das überhaupt so? Sind wir Menschen monogam angelegt?
Ja, prinzipiell schon. Also das erlebt man ja auch beim Verlieben. Da werden plötzlich alle anderen ausgeblendet und man fängt an, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen. Das ist dieser gnadenreiche Moment, wo man sich selbst überschreitet und wo diese Identifikation, auch diese Verschmelzung stattfindet. Das ist schon das Grundmodell. Aber man muss natürlich wissen, dass die Evolution auch flexibel sein musste, weil unsere Vorfahren haben ja auch ihre Partner verloren oder die Stämme zogen weiter oder wurden auseinandergetrieben. Das heißt, man musste sich auch neu verlieben können. Insofern ist beides möglich. Das Hauptprogramm ist quasi monogam, aber es gibt natürlich auch immer wieder Phasen im Leben, die polygam sind. Ich glaube nur nicht an die Polyamorie. Meine Generation hat darin in den Wohngemeinschaften ja schon experimentiert. Und da ist immer die Erfahrung, diese Totalehrlichkeit zu sagen, also gut, wir schließen jetzt, dass du auch andere Menschen lieben kannst, und zwar in voller Größe, also auch mit Sexualität. Das ist ein heroischer Akt, aber der scheitert eben oft daran, dass es immer kleine Ungleichgewichte in der Liebe gibt. Also der eine ist ein Stück weit mehr abhängig vom anderen, der eine ist ein bisschen mehr eifersüchtig und dann schaukelt sich das hoch und wird zum furchtbaren Leiden. Das glaube ich nicht. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, und das erlebt man auch in der Gegenwart, so etwas wie Multiamorie oder Polyamorie im Sinne von mehr Verteilung der Emotionen der Liebe. Ja? Also unsere Freunde werden wichtiger für uns. Die Erfahrung ist immer, wenn man alles auf einen Menschen setzt, dann ist das oft eine Überforderung. Aber wenn wir quasi die Welt auch in ihrer ganzen Breite lieben, unsere Freunde lieben oder auch in der Gesellschaft aktiv sind, dann haben wir eine bessere Chance auf ein erfülltes Liebesleben.
Damit sprechen Sie jetzt schon das zweite Szenario an, das Sie zeichnen in Ihrem Buch. Ich möchte kurz noch auf das erste zurückkommen, die technoerotische Transformation. Was für ein Szenario wird damit beschrieben?
Also da nehme ich dieses klassische Extremszenario, was ja in den Medien herumgeistert, weil es eben so geil und sensationell klingt. Wir werden alle Liebesroboter lieben. Nicht? Da gibt es ja auch Filme darüber, jetzt Her zum Beispiel und mehr oder minder hat man das alles schon mal im Geist durchgespielt. Was wäre denn, wenn der Partner ein Roboter wäre, den wir abends abstellen könnten oder den wir umprogrammieren könnten? Aber meine These und meine Erfahrung ist, dass wir in dieser Fantasie eigentlich nur versuchen herauszufinden, wie weit wir selbst als Menschen Roboter der Liebe sind. Also es ist eigentlich eine Spiegelung. Der Roboter ist eine Spiegelung. Wenn es tatsächlich menschenähnliche Roboter gäbe, die wir kaufen könnten, in dem Moment würden wir wahrscheinlich schreiend davonlaufen. Wir würden eine massive Identitätskrise kriegen, weil das ja gerade beweisen würde, dass wir einsam sind.
Und nicht einzigartig
es gibt das sogenannte, auch. Ja, und dass wir nicht geliebt werden. Ja? Wir müssen dieses blöde Ding kaufen, weil wir es sonst nicht hinkriegen. Ja. Und das ist natürlich immer das Elend am Prothetischen. Also die Liebesprothetik ist ja uralt. Letztendlich hat der Mensch ja auch im Kopf eine sexuelle Simulationsmöglichkeit, Wir sind ja fantasievolle Wesen, ja, aber wenn wir das jetzt in die Wirklichkeit bringen, aber ich bin mir trotzdem sicher, dass natürlich die virtuelle Realität, da wird 30-50% wird erstmal pornografische Anwendungen sein. Und viele Menschen werden das nutzen, weil sie in der realen Welt beziehungsunfähig geworden sind oder auch erotisch unfähig geworden sind. Mhm. Als Fluchtmedium.
Also ich bin da auch sehr skeptisch, gerade wenn man sich überlegt, dass ja da keine echte Berührung stattfindet. Wir brauchen doch die echte Berührung, sonst sterben wir irgendwie, verkümmern.
Ja, aber es gibt natürlich Erfahrungen, dass plötzlich Leute sich in ihren automatischen Staubsauger verlieben. Also wir sind auch anthropomorphe Wesen, wir projizieren auf Maschinen. Ja? Nur in dem Moment, wo die dann wirklich menschenähnlich sind, dann kommt das sogenannte Gruseln. Das ist der sogenannte Uncanny Valley-Effekt, den man aus der Roboterpsychologie schon lange kennt. Wenn Roboter wirklich menschenähnlich werden, dann kriegen wir extreme Angst, weil wir dann nicht mehr unterscheiden können, was lebendig und was nicht lebendig ist.
NDR Kultur, Klassik à la carte, heute über Erotik, Familienzwänge und Respekt in der Beziehung mit Matthias Hawks, Trendforscher und man könnte sagen Erfinder verschiedener Versionen, Visionen, wie wir in Zukunft lieben werden. Ihr zweites Zukunftsszenario heißt Liquid Love. Wie ist diese, ich sag mal, flüssige Liebe zu verstehen?
Ja, wir denken oder konstruieren Liebe ja immer als ein großes Ideal. Das muss so und so aussehen und dem laufen wir dann hinterher und dann sind wir enttäuscht, wenn der Partner nicht so funktioniert, wie wir das gerne möchten und dass er sich nicht so verändert, wie wir das uns vorgenommen haben. Und flüssige Liebe, Liquid Love, ist quasi der Versuch, einmal auch ein bisschen die Kulturhistorie zu plündern und zu schauen, wie haben denn früher Menschen geliebt, als Liebe ja noch mehr verboten war, als sie auch behindert war durch ökonomische Zwänge. Und da bin ich eben auf die höfische Liebe gekommen. Mhm. Die höfische Liebe, die ja die Leidenschaft auch aus der Distanz leben kann. Nicht? Und ich versuche dann eben ein Szenario zu entwickeln, wo wir quasi unsere Liebesverträge anpassen an die Tatsache, dass wir eben lebenslang lieben wollen, dass wir aber auch uns nicht überfordern wollen. Also quasi eine romantische Liebesvernunft. Das sieht man schon in einigen Faktoren in der Wirklichkeit, in Ehe-Leit-Konstruktionen. Wir haben in Frankreich, vor 10 Jahren wurde die Ehe-Leit erfunden. Da konnten sie einen Vertrag schließen, wo sie eben quasi jetzt nicht ihr Vermögen gemeinsam teilen, aber so ein paar Grundrechte haben. Und das wurde ursprünglich für Homosexuelle erfunden. Und siehe da, 60% der Heteros machen das. Und ich sehe eben inzwischen auch Menschen, die sich miteinander für eine bestimmte Zeit vereinbaren, ja. Also Courtships machen oder Liebschaften abschließen und sagen, lass uns doch mal 3 Monate zusammen auf eine Reise gehen und uns wirklich tief in die Augen schauen und mal sehen, sind wir zusammen? Passen wir eigentlich zusammen? Oder die sich auch über längere Zeit trennen, um die Spannung wiederherzustellen. Also diese neue Courtship, die eben den Vertrag ganz bewusst ein Stück weit reduziert, aber auch um vielleicht die Schärfe zu halten. Ja? Also die Inszenierung dieser Sehnsucht aufrechtzuerhalten. Oder auch ganz rational, gibt's ja auch heute schon, Elternschaft vereinbaren, ja, Co-Parenting. Es fangen jetzt Menschen an, die sagen, okay, wir lieben uns nicht, aber wir sind tief befreundet und wir finden keinen anderen Partner und wir haben so viel probiert und es geht nicht. Und wir machen zusammen ein Kind und sind zusammen Eltern, aber Sex und diese ganze Liebe, Leidenschaft, das muss alles nicht sein. Also im Grunde genommen eine bewusste Simplifizierung dieser Überkomplexität von Liebesanspruch, die dann vielleicht sogar zu ganz tollen Resultaten führt. Und ich habe das Gefühl, dass man das schon spüren kann in der Gesellschaft, dass Menschen sowas ausprobieren.
Also Sie sagen, dass man zwar Verträge schließen wird, in diesem Szenario ist es zumindest so, aber das sind Verträge, die dann ja auf ganz bestimmte Teilbereiche sich spezialisieren.
Ja, aber nicht
haben.
Unbedingt juristisch, nicht? Also ich antizipiere ja auch eine neue romantische Liebesschreibkultur. Ja. Heute im Zeitalter des Handys wird ja die Liebe profan gemacht durch diese unentwegten Hallo Schatzi, ich komme gleich nach Hause Mitteilungen. Ja? Ich habe zum Beispiel mal gefragt, wie wäre es denn, wenn wir wieder Liebschaften über aus der Ferne, wo man also einen Monat warten muss, bis man sich wieder sieht und wo man sich in der Zwischenzeit handgeschriebene Briefe schreibt. Könnte so etwas nicht wiederkommen, weil meine Erfahrung in der Trend- und Zukunftsforschung ist, alles kommt irgendwann zurück und jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Und diese Unmittelbarkeit der Kommunikation ist natürlich sehr wenig geheimnisvoll. Und das Geheimnisvolle ist natürlich auch das Großartige an der Liebe.
Aber es ist auch irgendwie eigenartig, wenn man Liebesbriefe schreibt, die dann, Sie beschreiben das, unter Love Coaches ja entstehen. Also das hat irgendwie nichts mehr von diesem Unmittelbaren, von diesem, ich muss jetzt meinem Liebsten einen Brief schreiben, sondern das ist ja schon alles irgendwie so, wie soll ich sagen?
Kulturisiert.
Vorgeschrieben.
Es ist kulturisiert.
Wie Sie es gesagt haben, diese romantische Liebesvernunft, also es ist nicht mehr so richtig echt. Kann das funktionieren?
Ja, ich versuche darüber nachzudenken, ob das funktionieren kann und ich erlebe in meinem Umkreis oder auch bei mir selbst, dass man automatisch versucht, Formen zu entwickeln, die wieder eine gewisse, ich sag mal, Würde der Liebe auch geben oder auch ein gewisses Geheimnis ermöglichen, anstatt immer diese unmittelbare Verklammerung haben zu wollen. Die meisten Beziehungen sterben ja an der Regression. In dem Moment, wo zwei Menschen regressiv sind, wenn sie sich nur noch brauchen, wenn sie bedürftig sind füreinander, dann stirbt die Liebe, weil dann ist ja gar keine Beziehung mehr möglich. Und was natürlich die Spannung, die Leidenschaft macht, ist die Distanz. Und die Erfahrung, dass quasi die Liebe aus der Distanz erst wieder zu sich selbst kommt, weil die Idealisierung des anderen natürlich ein ganz wesentlicher Teil ist, die, finde ich, kommt schon dazu, dass sich auch mehr Menschen überlegen, ob es nicht Alternativen dazu gibt, immer nur den Alltag 24 Stunden zu teilen und das ganze Leben im selben Bett zu schlafen, sondern ob wir nicht auch wieder einen Tanz brauchen, der uns ein Stück weit als autonome Menschen interessant macht füreinander.
Das klingt ja auch ein bisschen danach, als würden wir Liebe wieder neu lernen. Also es ist auch etwas Konstruiertes. Diese Distanz will man aufrechterhalten, ganz bewusst. Also es ist nicht eine Entscheidung, weil wir durch irgendwelche Kriege getrennt sind und nur die Möglichkeit haben, uns Briefe zu schreiben und anders geht es nicht. Und man muss dann tatsächlich Wochen, Monate lang auf diesen Brief warten, sondern wir entscheiden uns ganz bewusst dafür. Und da die Frage, ob sowas Konstruiertes in der Liebe, in der Beziehung, ob sowas funktionieren kann.
Ja, das wäre einfach eine sehr hohe, also Kultur ist ja immer eine Konstruktion. In jeder Kulturform konstruieren wir etwas, was früher ein Naturzustand war, neu als Form. Und das ist in der Liebe sicherlich nicht anders. Die Ehe ist ja auch ein solches Konstrukt. Man könnte ja auch sagen, die Ehe widerspricht der romantischen Liebe und wir sollten gar nicht heiraten. Also ich kenne viele Leute, die sagen, wir heiraten deshalb nicht, weil wir uns so überirdisch lieben, dass die Ehe als formal ist, finden wir eigentlich eine Zumutung, dass man da so einen Vertrag schließen muss. Mhm. Ja. Und das könnte man natürlich auch weiter herunterskalieren und einfach, also ich sag mal, das hedonistische Element, was es in unserer Kultur gibt, also diese Genussorientierung, wenn wir heute in der Lage sind, weniger zu essen, aber dafür umso mehr zu genießen dabei, könnte das ja vielleicht mit der Kunst der Liebe sehr ähnlich sein.
Sie entwickeln in diesem Szenario auch diese Multiamorie. Sie haben darüber schon gesprochen. Also für jede Situation den passenden Partner dann haben. Also mit dem einen geht man ins Bett, mit dem anderen hat man Kinder, mit dem dritten hat man tiefe Gespräche. Auch weil man Eifersucht entschärfen will. Ich habe irgendwie so den Eindruck, dass das Gegenteil der Fall sein könnte, weil man sich dann fragt, naja, ist ja nett, dass er mit mir ins Bett will, aber richtig sprechen will er mit jemand anderem. Dass man sich da irgendwie, dass man da vielleicht gekränkt ist auch, oder?
Ja, aber es gibt eben auch Menschen, die an welchem Punkt ihres Lebens oder als Lebensklugheit dann eben sagen, das ist mir zu viel, diese Totalität der Liebe. Sondern ich will einfach nur jemanden haben, mit dem ich liebevoll, aber vertraut und trotzdem leidenschaftlich ins Bett gehen kann. Und ich will das nicht versauen, diese erotische Spannung durch Alltagsmüll. Und diese Verteilung der Liebesenergie gewissermaßen auf mehrere Menschen, ich glaube, das ist eine Möglichkeit der Mutation der Liebe.
Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wir sagen, heute liebe ich den wahren, den einzigen und fragen, wen liebe ich morgen? Wird es derselbe Angebetete sein? Wird das Feuer noch lodern? Die Liebe, der Sex erfüllt wie am ersten Tag? Matthias Hawks, Zukunftsforscher und Buchautor, hat sich mit dem Morgen der Liebe auseinandergesetzt. Sie haben drei mögliche Szenarien entwickelt, wie wir zusammen leben und lieben werden. Eins und zwei haben wir schon besprochen. Das dritte Szenario heißt koevolutionäre Liebe. Worum geht es da?
Ja, da muss man vielleicht eine Geschichte erzählen. Ich habe mich mal als junger Student in eine 5 Jahre ältere Studentin verliebt. Und die hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen. Sie war mit einem anderen Mann, der wiederum 5 Jahre älter war als sie, befreundet. Aber ich habe sie sehr bewundert, wie das so manchmal ist in der Zeit. Und da hing an ihrer Wand, über ihrem Bett, hing der Spruch, Liebe heißt, sich selbst verändern zu wollen. Und das hat mich nie losgelassen. Weil Liebe ist ja, wenn man es als romantisches Konstrukt denkt, da muss man sich ja gerade gar nicht verändern, sondern wird man ja vollkommen angenommen und es geht ja um einen selbst. Auch Liebe ist ja auch was ganz Narzisstisches, wo man eben sich fallen lassen kann. Und dieses Regressionsbedürfnis ist ja genau das, was in der realen Liebesbeziehung dann oft in die Katastrophe führt. Weil wenn man gemeinsam so anfängt, sehr kuschelig zu werden, sehr gemütlich in der Liebe, dann hört eben die Leidenschaft auf und dann wird man auch ein bisschen jammerig und auf Dauer wird man vielleicht sogar, wie so viele Menschen, verbittert. Und dann verbittert man am Partner und diesen Mechanismus kennen wir. Man fängt dann an, am Partner herum zu kritisieren und wenn das Kritisieren beginnt, dass der eben anders sein soll, dann ist eigentlich die Liebe vorbei. Und könnten wir uns eine Liebe vorstellen, in der man quasi dem anderen sich selbst in der Veränderung gibt? Und das ist eine Erfahrung, die ich in meinem persönlichen Leben gemacht habe, aber auch bei anderen beobachtet habe. Paare, die glücklich sind, tun das nicht, indem sie dauernd aneinander herumschrauben, sondern indem sie den Blick, jeder Einzelne den Blick auch immer nach innen zu sich selbst richtet und indem sie eine Selbstgewissheit entwickeln, die sie ins Wachstum bringt. Und dann entsteht ein ganz merkwürdiger Effekt, den man oft unterschätzt. Es ist ja so, in der Sexualität ist es ja so, dass die Vertrautheit, die flacht den Sex ab, nicht? Also Mark Twain hat mal gesagt, Gewohnheit macht Kinder und Verachtung. Das ist das, was jedes Paar irgendwann erlebt. Aber in dem Moment, wo man sich selbst verändert, wenn man selbst auf die Reise geht, seine Persönlichkeit zu entwickeln, neue Herausforderungen annimmt, tanzen lernt oder neue Dinge für sich entwickelt, dann fängt man wieder an zu leuchten in sich selbst. Und dann kommt dieses Dopamin zurück und man erlebt den anderen plötzlich wieder als Fremden. Ja, also deshalb Koevolution. Man evolutioniert gewissermaßen durch den anderen, aber jetzt nicht, indem man ihn versucht, sich anzupassen, sondern man gibt ihm quasi Vorschläge eines anderen Ichs, einer anderen Selbstentwicklung. Und das hat sich auf zauberhafte Art und Weise hat sich das bewährt, dass wenn man den anderen nicht verantwortlich macht für sein eigenes Elend, sondern wenn man sich bei sich selbst, wenn man wirklich individualisiert, ja, dann kommt die Liebe zurück. Also die meisten Menschen denken jetzt genau umgekehrt, wenn ich individualisiere, dann entfremde ich mich, wir haben uns auseinandergelebt. Genau das ist eben nicht der Fall. Das ist ein sehr anspruchsvolles Liebesmodell, aber für mich ist es in der Individualpsychologie eigentlich das einzig Mögliche, wenn man diese Ansprüche hat, die wir in der modernen Liebeskultur haben.
Kommt da nicht schnell der Vorwurf vom Partner, dass es egoistisch ist, dass man sich selber weiterentwickelt?
Ja, das eben überhaupt nicht, weil ich finde, ich habe ja unheimlich etwas davon, wenn meine geliebte Frau sich weiterentwickelt, wenn die blüht, wenn sie neue Sachen entdeckt, auch vielleicht Sachen, die ich nicht alle unmittelbar teile, dann spüre ich ja ihre Lebensenergie, dann gibt sie mir etwas zurück, was ich wieder auch bewundern kann, was ich idealisieren kann, dann haben wir eine Richtung, dann verändern wir uns auch im Lauf des Lebens. Wenn man so will, ist es dann ein Aufwachen, ein gemeinsames Aufwachen. Es hat immer auch etwas Chaotisches natürlich, man wird es nie planen können, weil natürlich die einzelnen Entwicklungsstufen bei jedem auch anders sind. Aber ich glaube, ein Grundverständnis davon, dass ich den anderen auch als starken Menschen brauche und er mich als starken, dass ich ihm nicht meine ganzen Jammereien, meine Regression, meine Neurosen vor die Tür kehre, das ist doch das, was in den zerbrechenden Beziehungen oft passiert. Die Verantwortung für mich selber annehmen. Dadurch wird man sexy. Also das ist meine Erfahrung. Wenn man aufhört zu jammern und diese Konsequenz zieht, dann wird man für den anderen wieder im wahrsten Sinn des Wortes attraktiv. Weil man wird natürlich angezogen durch Stärke und nicht durch Schwäche und nicht durch Bedürftigkeit.
Gibt es auch Menschen, die gar nicht bestrebt sind, sich zu verändern? Sind diese Menschen, diese Personen dazu verdammt, in der Liebe nie glücklich zu werden?
Nein, die werden dann andere Formen von Glück in der Liebe suchen. Man kann ja auch in der Regression glücklich werden. Also ich kenne viele Paare, gerade bei den Älteren oder in meiner Verwandtschaft, die vorherigen Generationen, die sind so aneinander gelehnt alt geworden. Ja? Und das war auch sehr stimmig. Aber es ist natürlich oft aus einer Geschichte der Not gekommen. Also man hat in den schwierigen Zeiten sich gegenseitig unterstützt und dann sind die Ansprüche so langsam zurückgegangen. Und das finde ich super stimmig, wenn man das gemeinsam machen kann. Das ist aber nicht unglücklich. Ja? Also ich glaube, das Unglückliche ist immer, wenn es eine Dissonanz zwischen dem inneren Erwartungsbild und der Wirklichkeit gibt. Da kann man furchtbar dran unglücklich werden und wenn man dann keine Konsequenzen findet. Aber dieses wirkliche Glück, was in der Liebe liegt, sich zu überschreiten und mit der Welt verbunden zu sein, das ist natürlich eine so tiefe Lebenserfahrung, dass sie uns die Angst nehmen kann. Ja, letztendlich kämpfen auf unserer Welt die Liebe und die Angst miteinander. Und die Frage ist, wer gewinnt? Also ich versuche mich gewissermaßen auf eine Seite zu schlagen.
Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Matthias Hawks. Der Trendforscher hat die Thesen und Theorien seines neuen Buches vorgestellt. Es heißt Future Love, die Zukunft von Liebe, Sex und Familie und ist bei der Deutschen Verlagsanstalt für knapp 20 Euro erschienen. Unabhängig von allen Zukunftsvisionen, Herr Hawks, worin bleibt die Liebe unverändert, beständig? Oder vielleicht könnte man auch sagen, worauf können wir uns in der Liebe wirklich zu 100% verlassen?
Ja, dass sie uns letztendlich aus der existenziellen Geworfenheit, wie man so schön sagt, hinausholt. Und da ist sie eben eigentlich die kosmische Energie. Die kosmische Energie, die uns mit allem anderen verbindet. Und wenn man wirklich lieben lernt oder wenn man wirklich lieben kann, dann liebt man durch den Partner hindurch ja auch die Welt. Und es gibt ja auch eine Liebe zur Natur und es gibt die Liebe zur Schönheit. Und das wird dann alles Wirklichkeit. Das ist die Lebensenergie. Die Liebe ist die Lebensenergie. Und wenn die Liebe erlischt, dann ist die Geschichte der Menschheit zu Ende. Und wenn wir sie weiterentwickeln in ihren vielen, vielen Facetten, ja, es muss ja nicht nur die erotische und die sexuelle Liebe sein, es gibt ja auch die Agape und die Zuneigung und die Hinwendung und die Freundschaft, dann sind wir wirklich ja gesund, dann sind wir mitten im Leben, dann sind wir in der Lebendigkeit. Diese Energie wird dann die Zukunft letztendlich schaffen, wie auch immer sie im Detail aussehen mag. Das kann auch ich nicht voraussagen. Und ich glaube auch nicht, dass meine Szenarien so im Sinne der Wahrheitserfüllung sein müssen. Also es wird genau so sein in 50 Jahren. Darum geht es nicht, sondern es geht quasi darum, vorzuschlagen, wie sich die Liebesenergie unter modernen Verhältnissen adaptieren könnte. Das ist eigentlich ein Evolutionsmodell. Und in der Evolution kann man nie exakt den Endzustand voraussagen, aber man kann eins sagen, es entsteht Schönheit.
Sagt Matthias Hawks. Vielen Dank für dieses Gespräch und den Besuch in Klassik à la carte.
Ja, ich danke Ihnen.
Und Ihnen allen auch noch einen schönen Nachmittag. Das wünscht Andrea Schwitzer.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.